Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die G7-Staaten unterstützen die Ukraine mit einem 50 Milliarden Dollar Kredit. Dieses G7-Treffen ist heute zu Ende gegangen. Wir berichten gleich. Die Ukraine, sie sehnt sich nach Frieden, doch der Aggressor Russland redet zwar davon, handelt aber nicht danach. Eine Konferenz in der Schweiz mit rund 90 Staaten will helfen. Wir berichten ebenfalls gleich. Und die Ampelkoalition, die streitet weiter über den Haushalt für das kommende Jahr. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr hier beleuchten wir die Frage, wie sich die Moscheen in Deutschland finanzieren. Frieden statt Krieg, so stand es in den vergangenen Wochen auf einem Wahlplakat. Gemeint war natürlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Frieden, dafür sind natürlich alle, aber wie bekommt man ihn, wenn der Angreifer nur seine eigenen Bedingungen akzeptiert? Und ist die Abwesenheit von Krieg unter diesen Voraussetzungen schon ein Frieden? Auf einer Konferenz in der Schweiz, da sprechen Vertreter aus rund 90 Ländern, wie die Ukraine zu einem wirklichen Frieden gelangen kann. Russland ist nicht vertreten. Präsident Putin sagte, er wäre auch nicht gekommen, hätte man ihn eingeladen. Stefan Detjen, unser Hauptstadtchef, ist jetzt dort in der Schweiz zugeschaltet. Herr Detjen, was wird auf dieser Konferenz für den Frieden besprochen und mit welchem Ziel?
Ja, das Ziel, das haben wir gerade in diesen Momenten unmittelbar vor dieser Sendung nochmal gehört von der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd. Das Ziel ist, einen ersten Schritt zu gehen, einen Prozess zu initiieren, der dann einmal zu wirklichen Verhandlungen führen kann. Das zeichnet diese Konferenz in der Schweiz jetzt aus, dass man zwar etwa 100 Staaten und internationale Organisationen gewinnen konnte, daran teilzunehmen, aber Russland ist nicht dabei. Und Amherd, die Gastgeberin, hat eben nochmal gesagt, es ist ihr bewusst, dass diese Konferenz in einen Prozess münden muss, in dem dann auch unmittelbar mit Russland Verhandlungen stattfinden. Das Gleiche hat auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, heute Morgen kurz vor der Abreise vom G7-Gipfel in Italien nochmal gesagt. Er hat gesagt, dieser Gipfel ist jetzt ein zartes Pflänzchen. Alle sind sich einig, mit denen wir hier sprechen können, dass das ein langer Weg wird, um zu einem Punkt zu kommen, dass man Konferenzen abhält, die man dann wirklich nicht wie hier in der Schweiz Konferenz zum Frieden nennen kann, sondern echte Friedenskonferenzen.
Und welche Möglichkeiten haben die Staaten, unter diesen Umständen Einfluss auf Russland zu nehmen?
Ja, die sind natürlich begrenzt. Es ging ja darum, gerade solche Staaten auch zu gewinnen für die Teilnahme an dieser Konferenz, die mit Russland im Gespräch sind, die sich Russland möglicherweise näher fühlen als den westlichen Unterstützerstaaten der Ukraine. Deshalb hat man besonders darauf geschaut, zum einen, welche Staaten aus dem sogenannten globalen Süden nehmen an dieser Konferenz teil. Und da gibt es nun einige, die auch nicht dabei sind oder wie Brasilien nur mit einem Beobachterstatus dabei sind. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von anderen Staaten, Südafrika etwa, vertreten durch den Sicherheitsberater, die Sicherheitsberaterin der südafrikanischen Regierung. Die Türkei ist vertreten durch den Außenminister, also Staaten, die mit Russland im Gespräch sind. Wir haben auch darauf geschaut, ob Saudi-Arabien an dieser Konferenz teilnehmen wird. Da ging es eine ganze Zeit lang hin und her. Wird Saudi-Arabien dabei sein? Auch eines der Länder, die im Gespräch sind als mögliche Gastgeber einer weiteren Konferenz, die dann eben auch Russland einschließen könnte.
Kann das Maßstab für einen Erfolg sein, dass diese Länder, die Sie gerade aufgezeigt haben, also die, Sie sagen, Russland mit Russland im Gespräch, man kann auch sagen, sie sind nicht als übermäßige Unterstützer der Ukraine bislang aufgefallen. Also ist das ein Erfolg dieser Konferenz bereits, dass diese Staaten da sind?
Also im Moment wird es als Erfolg dieser Konferenz gewürdigt. Das sagt auch Volodymyr Zelensky, der gerade hier zum Auftakt der ersten Plenarsitzung dieser Konferenz eine Rede hält, dass überhaupt mal eine Zahl von etwa 100 Staaten zusammengekommen ist. Das ist das Erste, was man hier notiert. Aber man weiß natürlich, man muss andere gewinnen. Und da steht an erster Stelle dann natürlich auch China. Auch das war ja ein Punkt, wo sich auch der Bundeskanzler bei seinem Besuch in China vor einigen Wochen sehr darum bemüht hat, wenn schon nicht an dieser Konferenz teilzunehmen, so doch wenigstens diese Konferenz zu unterstützen. Da gehen nun auch die Interpretationen hin und her. China nimmt nicht teil, aber die Botschaften aus dem chinesischen Außenministerium unmittelbar vor Beginn dieser Konferenz sind auch so, dass man sie als wohlwollende Beobachtung dieser Konferenz zunächst einmal verfolgt. Also
die Hoffnung ist, dass hier etwas in Gang kommt, dass hier etwas in Bewegung kommt. Und zwar allerdings dann tatsächlich eine Konferenz, ein Prozess, das hat auch die Schweizer Bundespräsidentin nochmal gesagt, in der dann die UN-Charta einen Rahmen bildet für das, was Friedensverhandlungen sein könnten. Und das bedeutet dann natürlich schon auch eine Anerkennung der Tatsache, dass Russland hier ein Aggressor ist, dass hier die Verletzung des Völkerrechts der internationalen Staaten durch Russland am Anfang dieses Konfliktes steht. Das hat auch Bundeskanzler Scholz heute Morgen nochmal in Italien gesagt, dass nach seinem Eindruck darüber in der Weltgemeinschaft eigentlich kein Dissens mehr besteht.
Die Konferenz für den Frieden sucht in der Schweiz nach Wegen, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet werden könnte. Soweit Stefan Detjen live von dort aus der Schweiz. Der Bundeskanzler, der kam übrigens aus Bari in Italien, wir haben es gerade gehört, in die Schweiz, wo er ja am Treffen der 7 größten Wirtschaftsnationen G7 teilgenommen hatte. Auch dort war natürlich die Ukraine das wichtigste Thema. Die Staats- und Regierungschefs verabredeten ein Kreditprogramm für Kiew, das am Ende von Moskau bezahlt werden soll. Ein nicht ganz unumstrittenes Projekt. Katrin Brandt fasst das Treffen zusammen.
Die Staats- und Regierungschefs waren längst weg. Da wurde in Fasano noch gehämmert. Eine Handvoll von Aktivistinnen und Aktivisten bereitete am Nachmittag eine weitere überschaubare Demo vor. Für Frieden, für soziale Gerechtigkeit, für die Umwelt. Viel Protest gab es nicht gegen den G7-Gipfel, räumte auch Lukas Hufert ein, ein junger Deutscher, der mit der Initiative Debt for Climate für Schuldenerlass für ärmere Länder und für Klimaschutz eintritt. Keine Themen, die bei den G7 eine Rolle gespielt hätten, im Gegensatz zur Ukraine.
Natürlich verurteile ich den russischen Angriffskrieg und ich möchte auch nicht, dass die Ukraine sich jetzt kampffrei ergeben soll. Aber wir müssen wegkommen von diesem weiteren Aufrüstungsmantra, gerade jetzt auch in Deutschland mit diesen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das ist Geld, was woanders fehlt.
Zwar wollen auch die G7 die Versorgung mit Lebensmitteln weltweit sicherstellen, so steht es auch im Abschlussdokument, doch sie stellten andere Themen in den Vordergrund, vor allem die Ukraine. So lange wie nötig wollen sie militärische, humanitäre, finanzielle und Hilfe zum Wiederaufbau in die Ukraine schicken. Und sie wollen Russland für den angerichteten Schaden zahlen lassen. Konkret soll das eingefrorene Vermögen der russischen Staatsbank angezapft werden. Mit den Zinsen, die dieses Vermögen abwirft, soll ein 50 Milliarden Dollar schwerer Kredit finanziert werden, den die Ukraine noch in diesem Jahr erhält.
Das ist ein weitreichender Beschluss, den wir gefasst haben, 50 Milliarden Dollar bereitzustellen, die auch schnell, zügig und in großem Umfang verfügbar sind, damit die Ukraine das beschaffen kann, was sie für ihre Verteidigung braucht, aber auch Fragen der humanitären Entwicklung voranbringen kann,
sagte Kanzler Olaf Scholz im Gespräch mit der ARD. Von China fordern die G7, dass es aufhört, die russische Kriegsindustrie mit der Lieferung von Komponenten zu unterstützen. Und sie kritisieren Chinas Subventionen für bestimmte Industriezweige, die nach Meinung der G7 den Handel verzerren. Streit gab es hinter den Kulissen darüber, ob das Recht auf Abtreibung im Abschlussdokument erwähnt werden sollte. Italiens ultrakonservative Regierungschefin Giorgia Meloni setzte sich damit durch, dass der Begriff nicht auftaucht, gegen den erklärten Willen Frankreichs und der USA. Meloni setzte auch durch, dass auf dem Gipfel zum ersten Mal über Migration gesprochen wurde, ein Thema, das für sie innenpolitisch wichtig ist. Die G7 wollen nun unter anderem eine Allianz gegen Menschenhändler aufbauen. Meloni hatte zum Gipfel eine Reihe von Gästen eingeladen, zahlreiche Präsidenten etwa aus der Türkei, aus Argentinien und Brasilien, dazu als prominentesten Gast Papst Franziskus. Die G7 haben bestätigt, dass sie keine geschlossene Festung sind, sondern ein weltoffenes Werteangebot, das auf gemeinsame Entwicklung und Wachstum abzielt, sagte Meloni in einer Fernsehansprache an die Italiener. Und sie sah stolz darauf, wie es ihrem Land wieder einmal gelungen sei, zu überraschen und Akzente zu setzen.
Io sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta.
Die italienische Regierungschefin Meloni im Beitrag von Katrin Brandt. Wenn es nach Bundesfinanzminister Lindner von der FDP geht, dann ist im kommenden Haushaltsjahr 2025 knallhartes Sparen angesagt. Viele Ressortchefs und Chefinnen haben allerdings mehr Wünsche angemeldet, als Lindner erfüllen möchte. Und zuletzt hat sich der Kanzler dann hinter seinen Kassenwart gestellt und forderte die Ministerrunde auf, sich zusammenzuraufen. Katharina Hamburger.
Das Ergebnis der Europawahl ist keines, das die Harmonie in der Ampelkoalition befördern dürfte. Und so mahnt der Bundeskanzler jetzt dazu, weniger zu streiten. Zusammenraufen und zusammenreißen müsse man sich in der Art und Weise, wie man seine Verständigungen erziele, meint Olaf Scholz im ZDF.
Denn das ist, glaube ich, schon einer der ganz berechtigten Kritikpunkte vieler Bürgerinnen und Bürger, dass zu viel diskutiert wird. Am Ende wird viel entschieden, aber manchmal kann man dann hinter dem Pulverdampf gar nicht erkennen, was da entschieden ist.
Pulverdampf dürfte aber auch in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal entstehen, denn die Koalition steckt mitten in den Verhandlungen für den Haushalt 2025. Und eigentlich will man sich zumindest auf Regierungsebene, die Debatte im Bundestag steht dann noch aus, in rund 2,5 Wochen geeinigt haben. Jedoch, dass das bei den engen Sparvorgaben, es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag und den innerkoalitionären Differenzen, tatsächlich bis zum 3. Juli gelingen kann, scheint sogar der Finanzminister nicht für ausgemacht zu halten. Das wäre der übliche Termin, meinte Christian Lindner in der Rheinischen Post. Aber in der Abwägung sei ihm ein präzise konzipiertes und gutes Ergebnis wichtiger als ein schnelles. Sprich, es könnte noch etwas länger dauern. In der Koalition wird derweil mitunter heftig debattiert, wo gespart werden soll und kann. Dabei wächst offenbar auch der Druck auf den Kanzler aus den eigenen Reihen. Denn in der SPD wehrt man sich gegen einen strengen Sparhaushalt, will wie die Grünen eine Reform der Schuldenbremse, wogegen sich die FDP stemmt. Wie mehrere Medien berichten, soll am Sonntagnachmittag das SPD-Präsidium zusammenkommen. Ob mit Kanzler Scholz oder ohne, ist nicht klar. Denn am selben Tag will der sich auch mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck treffen, um eben über den Haushalt zu sprechen. Ein Streitpunkt, die Ausgaben im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte bereits vor einigen Wochen einen höheren Bedarf angemeldet. Die Frage ist dabei allerdings, woher soll dieses Geld kommen? Im Raum stehen ein weiteres Sondervermögen, ein Lockern der Schuldenbremse oder eben an anderer Stelle sparen. Zu schauen, wo das möglich ist, verlangt die Union von der Ampel. So spricht Christdemokrat Roderich Kiesewetter im Deutschlandfunk von 600.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die zu ihrem Lohn noch aufstocken müssten.
Wenn es uns gelingen würde, etwa 600.000 Menschen in Arbeit zu bringen, in eine Arbeit, wo sie selbstständig ihre eigenen täglichen Bedarfe finanzieren können, würde das bereits die Kassen um einen Betrag von 20 bis 30 Milliarden Euro jährlich entlasten. Damit wären wir schon bei knapp 2%. Wenn wir dann noch durch Umschichtung und Umpriorisierung und andere Anstrengungen das übrige Geld erreichen, dann können wir, ohne nur über Schulden zu sprechen, dies lösen.
So CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter im Interview der Woche im Deutschlandfunk, das morgen ab 11.05 Uhr hier im Programm zu hören sein wird. In der kommenden Woche dürfte auch die Frage, wie viel Geld man für die innere Sicherheit ausgeben will, bei der anstehenden Konferenz der Innenminister und Ministerinnen der Länder im Fokus stehen. Denn bislang sollte auch das Bundesinnenministerium sparen. Nach dem Messeattentat von Mannheim teilte Finanzminister Lindner via X jedoch mit, man würde die Sicherheitsbehörden finanziell weiter stärken. Was das konkret heißt, blieb bislang offen. Der Spiegel berichtet von Gesprächen zwischen Finanz- und Innenressort darüber, zentrale Sicherheitsbehörden von den Sparvorgaben auszunehmen. Weiterer großer Streitpunkt, die Ausgaben im Sozialbereich. Finanzminister Lindner bringt in der Rheinischen Post ein weiteres Mal Einsparungen beim Bürgergeld ins Spiel. Hier müsse nachgearbeitet werden. Er sehe eine Bereitschaft zum Gespräch bei Grünen und SPD, so der Liberale. Derweil soll Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, laut Bild-Zeitung an einem Vorschlag arbeiten, dass Menschen, die Bürgergeld beziehen und schwarz arbeiten, die staatliche Unterstützung bis auf die Mietzahlung entzogen wird. Dieser Plan soll laut Bild auch in die Haushaltsverhandlungen mit einfließen.
Als Konsequenz aus der Europawahl in Frankreich, da hatte Präsident Macron die Flucht nach vorne angetreten und Neuwahlen für die Nationalversammlung ausgerufen. Vorhersagen sind schwer, vor allem Dingen, weil sich jetzt ein neues linkes Bündnis gegründet hat, der Front Populaire, die neue Volksfront. Caroline Diller.
Emmanuel Macron dreht oft dann richtig auf, wenn der Gegenwind besonders heftig, die Kritik besonders scharf ist. Bei einer Pressekonferenz hat Macron seine Entscheidung, das Parlament aufzulösen, verteidigt und den versammelten Journalisten geradezu entgegengeschleudert. Nein zum Geist der Niederlage, Ja zum Aufwachen und zum republikanischen Ruck, wie Macron es nennt.
Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté.
Unsere Mitbürger stehen hinter der Republik, haben guten Willen. Die Entscheidung am vergangenen Sonntag war auch eine Entscheidung des Vertrauens in unsere Mitbürger und eine Entscheidung für Klarheit in der politischen Debatte.
De la clarté du débat politique.
Macron stellt die Neuwahlen als Kampf um grundlegende politische Werte dar. Als Auseinandersetzung zwischen den politischen Extremen und dem Block der Mitte um das Präsidentenlager. Auf der einen Seite die konservativen Républicains, deren Chef Éric Ciotti sich für ein Bündnis mit dem extrem rechten Rassemblement National ausgesprochen und damit für offenes Chaos in seiner Partei gesorgt hat. Realitätsfremd sei diese Idee nicht, findet die Politologin Chloé Morin. Sie sagte im Radiosender Europe 1:
On voit dans les enquêtes d'opinion depuis un bon moment déjà qu'une partie des électeurs de
Man sieht in Meinungsumfragen schon seit einiger Zeit, dass ein Teil der konservativen Wählerschaft einen Zusammenschluss mit dem Rassemblement National will. Jeder wird nun eine Wahl treffen und sich zwischen drei großen Blöcken entscheiden müssen: die gemäßigte Rechte für das Lager von Macron oder das von Marine Le Pen. Und im linken Spektrum greift der gleiche Mechanismus.
Marine Le Pen et puis vous avez la même mécanique à gauche.
Die zuletzt heillos zerstrittene französische Linke hat ein Wahlbündnis aufgestellt, auch mit Beteiligung der Linksaußenpartei LFI. Die schreckt immer mehr gemäßigte Linke ab, auch wegen ihrer Krawallpolitik und Störaktionen im Parlament. Aber vor allem wegen der Antisemitismusvorwürfe gegen einzelne Mitglieder. Chloé Morin.
Historiquement, on n'a jamais renvoyé l'extrême gauche et l'extrême droite dos à dos.
Historisch gesehen wurden die extreme Linke und die extreme Rechte in Frankreich nie gleichermaßen kritisiert. Das ist neu, weil LFI seit 2 Jahren viel Ansehen verloren hat. Heute sieht die Mehrheit der Franzosen deren Leitfigur Jean-Luc Mélenchon als ebenso große, wenn nicht sogar größere Gefahr als Marine Le Pen. Im Programmentwurf des neuen Front Populaire, wie sich das Bündnis nennt, wird aber wörtlich das terroristische Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 verurteilt, was die linkspopulistische LFI bisher nicht getan hatte. Macrons Credo, wir oder die Extreme, zeige, dass der Präsident in einer politischen Sackgasse steckt, glaubt der Politikwissenschaftler Benjamin Morel. Macron habe darauf gesetzt, sein Lager als einzige Alternative zur extremen Rechten präsentieren zu können, so Morel bei France Info. Aber
pour l'instant, le Front Populaire de la Gauche apparaît comme étant une mise en récit de
Im Moment erscheint der Zusammenschluss des linken Lagers als eine wirkungsvollere Gegenerzählung zum Rassemblement National. Das Präsidentenlager dagegen sucht seine Erzählung und wir wollen keine Extreme wirkt eher wie eine Lösung des Rückzugs oder der Abschottung. Es ist wirklich unsicher, ob diese Front gegen die Extreme funktioniert.
Le Front anti-extrême, c'est sincèrement pas sûr que ça marche.
Vieles deutet darauf hin, dass das Präsidentenlager geschwächt aus der Wahl hervorgeht. Und dass diese Wahl deshalb keine Klarheit schafft, wie Macron es will, sondern alles komplizierter macht.
Zum Europäischen Parlament. Nach der Wahl müssen sich die Abgeordneten neu zusammenfinden. Und die starke neue EVP-Fraktion hofft, dass sie genug Stimmen zusammenbekommt, um Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin zu sichern. Thomas Speckhofen.
Mit großem Selbstbewusstsein ist EVP-Chef Manfred Weber in dieser Woche in die Gespräche mit anderen Parteien im Europäischen Parlament gegangen.
Wir sind mit weitem Abstand größte Fraktion und wir haben als einzige Partei der Mitte Stimmen hinzugewonnen. Das ist der Startpunkt.
Uns geht es um Wirtschaft und Wohlstand, sagt Weber, um Sicherheit und Frieden. Und dazu nehmen wir jetzt erstmal Gespräche mit den alten Partnern bei den Sozialdemokraten und Liberalen auf. Grundsätzlich herzlich willkommen, erklärt Nicola Schmidt, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.
As the second largest group.
Als die zweitgrößte Gruppe, die mehr oder weniger die Zahl ihrer Mandate gehalten hat, sind wir bereit, ein Abkommen für die nächsten Jahre zu treffen. Allerdings wollen wir, sagt Schmidt, auch über soziale Aspekte und Klimapolitik reden. Und mit uns Sozialdemokraten wird es keinen Raum und keine Möglichkeit zur Kooperation mit jenen geben, die dieses Europa schwächen wollen, das wir in mehreren Jahrzehnten aufgebaut haben. Im Klartext, wenn sich die EVP Stimmen zur Wiederwahl von der Leyen im rechten Lager holt, dann sind die Sozialdemokraten raus. Besser, ihr wendet euch gleich an uns, sagt der grüne Co-Spitzenkandidat Bas Aykut.
We think the only way.
Der einzige Weg, eine stabile, pro-europäische, pro-demokratische und pro-ukrainische Mehrheit zu bilden, ist mit den 4 Parteien. Das ist der einzige Weg, zu dieser Stabilität zu kommen. Tatsächlich könnten die Grünen trotz ihrer Verluste zu Mehrheitsmachern werden. Die von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen ist nicht groß genug, um viele Gegenstimmen aus den eigenen Reihen zu verkraften. Deshalb wäre eine weitere Unterstützung ganz gut, entweder aus dem rechtsnationalen Lager, was aber Sozialdemokraten und Liberale kaum mittragen würden, oder eben von den Grünen. Das würde zwar Zähneknirschen bei manchen Christdemokraten verursachen, ließe sich stimmenmäßig aber eher verkraften als ein Absprung der bisherigen Partner. Wobei die Liberalen ohnehin vor einer besonderen Belastungsprobe stehen. Sie sind arg gerupft ins Parlament zurückgekehrt, ihre französische Gruppe steht schon wieder mitten im Wahlkampf, nachdem ihr Präsident Macron Neuwahlen ausgerufen hat, und die niederländische Gruppe ist eine Koalition mit dem rechtsextremen Geert Wilders eingegangen, was andere Liberale in der liberalen Fraktion überhaupt nicht liberal finden. Völlig unklar ist übrigens, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht landen wird. Kaum vorstellbar jedenfalls, dass deren Abgeordnete bei der Fraktion der Linken andocken, wo sie sich doch in Deutschland gerade von dieser Partei getrennt haben. Und auch die AfD steht im Moment allein auf weiter Flur. Die Rechtsaußenfraktion ID mit Le Pens Rassemblement National will bis auf Weiteres nichts von ihr wissen. In dieser unübersichtlichen Gesamtlage sucht Manfred Weber nun nach Partnern für mehr Wirtschaft und mehr Sicherheit.
Dafür gehen wir jetzt auf Partnersuche im Europäischen Parlament in der demokratischen Mitte und ich hoffe, dass wir damit Stabilität organisieren können.
Der erste Stabilitätstest steht dann mit der Wiederwahl von Ursula von der Leyen an, womöglich schon Mitte Juli.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP steht seit dieser Woche unter politischem Druck. Mehr als 2000 Akademiker fragen, ob es die Liberale auf die Wissenschaftsfreiheit abgesehen habe. Alles begann mit pro-palästinensischen Protesten auf dem Campus der Freien Universität Berlin Anfang Mai. Die Unileitung ließ die von der Polizei auflösen. Markus Schubert.
Während viele Politiker empört über die Proteste sind, kritisieren Lehrende an Berliner Universitäten in einer Stellungnahme den Kurs der Unileitung, pochen auf Demonstrationsfreiheit, hunderte weitere aus ganz Deutschland unterschreiben im Netz. Fassungslos sei sie darüber, zitiert die Bild-Zeitung Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger damals. Seit Dienstag weiß man, dank Recherchen des NDR-Magazins Panorama, dass man es an der Spitze ihres Ministeriums dabei nicht beließ. An Abteilungen des Hauses geht die Anfrage, ob man gegen die Unterzeichner nicht disziplinarrechtlich oder strafrechtlich vorgehen kann. Oder, und jetzt wird es heikel, ob man ihnen Fördermittel des Bundes wieder entziehen kann. Das stößt auch dem Koalitionspartner SPD und ihrem Forschungspolitiker Rupert Stüwe im WDR-Interview unangenehm auf.
Ich will nicht kommentieren, wie interne Prozesse im Ministerium funktionieren. Mir ist jetzt wichtig, dass es von der Hausleitung ein klares Signal gibt dazu.
Die Ministeriumsspitze bleibt dazu schmallippig. Stark-Watzingers Staatssekretärin Sabine Döring teilte nur schriftlich mit:
Der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief stand in der Hausleitung nicht zur Debatte. Zuwendungsrechtliche Aspekte sollten nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein.
Nur, dass das im Prüfantrag, wie man den E-Mails entnehmen kann, eben doch zur Debatte stand, aber sofort auf entschiedenen Widerstand der Fachbeamten stieß. Das alles löst nun eine neue Unterschriftenwelle aus, ein neues Statement von Akademikerinnen und Akademikern. Nur, dass es diesmal nicht mehr um Parolen, Palästinenserschals und eine Campräumung geht, sondern ums Eingemachte. Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Und die Drohung mit dem Entzug von Fördermitteln ist etwa für die Stuttgarter Literaturwissenschaftlerin Christine Eichhorn, die den Aufruf mit unterschrieb, ein Alarmsignal.
Es geht ja nicht nur um Gelder, die schon bewilligt sind, sondern man muss sich ja die Frage stellen, wenn man sich öffentlich äußert und dann später Anträge beim Ministerium für irgendwelche Fördergelder stellt, bekommt man die vielleicht nicht mehr? Das fällt ja gar nicht auf, das muss man ja nicht begründen. Das ist schon ein Problem, das grundsätzlich das Vertrauen in die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland erschüttert.
Bis Freitagabend unterschrieben mehr als 2200 Wissenschaftler die Stellungnahme mit ihren harschen Vorhaltungen.
Repressive Überprüfungen von WissenschaftlerInnen, die ihre kritische Haltung zu politischen Entscheidungen öffentlich machen, sind aus autoritären Regimen bekannt, die eine freie Diskussion auch an Universitäten systematisch behindern.
Der Text gipfelt in einer Rücktrittsaufforderung an die FDP-Ministerin. Alle Klagen, alle Medienberichte lässt das Ministerium bis heute an sich abtropfen. Die Frage, wie man den Protest der Wissenschaftler bewertet und wer denn nun aus der Leitung des Hauses eine Prüfung von Sanktionen beauftragt hatte, blieb unbeantwortet. Staatssekretärin Sabine Döring wiederum soll nach einem Bericht des Spiegel zumindest intern die Verantwortung für den Vorgang übernommen haben. In einer Mail an Mitarbeiter, aus der das Magazin zitiert, schreibt sie, sie habe sich gegenüber einem Abteilungsleiter, der dann die Sache weiterverfolgte, am Telefon offenbar missverständlich ausgedrückt. Sie bedauere, dass das und die Berichterstattung über die Angelegenheit nun alle im Ministerium belaste.
Markus Schubert berichtete und wir kommen an dieser Stelle zum Sport. Und das heißt heute natürlich Fußball-Europameisterschaft. Astrid Ravol bringt uns Reaktionen mit nach dem deutschen Auftaktsieg von gestern.
Was für ein EM-Auftakt. 5:1 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft gegen überforderte Schotten und ermöglicht sich so den optimalen Start in das eigene Heimturnier. Da war selbst Bundeskanzler Olaf Scholz sehr beeindruckt und sagte im ZDF kurz vor der Abreise vom G7-Gipfel in Italien.
Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht. Und ich bin da ganz zuversichtlich geworden. Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind.
Das gibt Rückendeckung für die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Aber Sportdirektor Rudi Völler bremst zu Recht ein wenig die Emotionen, wenn er sagt:
Natürlich haben wir gesehen und viele andere auch, dass wir es nicht verlernt haben, dass wir guten Fußball spielen können. Aber wir können natürlich auch so einen hohen Sieg auch gut einschätzen. Also wir waren sicherlich vor allem zu Beginn des Spiels so überlegen, später damit einmal mehr, natürlich logischerweise auch. Aber auch wissentlich, dass wir jetzt am Mittwoch und dann auch später dann am Sonntag gegen die Schweizer dann auch Gegner haben, die sicherlich uns mehr abverlangen werden. Aber auch da sind wir gewappnet und wollen natürlich versuchen, Gruppenerster zu werden, ganz klar.
Ja, in dieser Gruppe A muss das Nagelsmann-Team noch gegen Ungarn und die Schweiz antreten. Diese beiden Mannschaften haben ihr erstes Spiel auch hinter sich. Den verdienten Erfolg der Schweizer in Köln sah Holger Dahl.
Das war ein insgesamt richtig spannendes Spiel in der deutschen Gruppe A. Die Schweiz lange Zeit überlegen, zur Halbzeit auch verdient mit 2:0 vorne. Dua mit dem 1:0, 13. Spielminute. Ebischer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem 2:0. Aber dann ging die Kontrolle der Schweizer ein wenig verloren. Wager mit dem Anschlusstreffer in der 66. Spielminute. Und dann wurde die Partie nochmal eng bis in die Nachspielzeit. Da traf Breel Embolo für die Schweiz zum 3:1. Damit bei der Deckel drauf. Die Schweiz gewinnt mit 3:1 gegen Ungarn.
Aktuell läuft die Partie zwischen Spanien und Kroatien. In der Gruppe B wie Berlin steht es 2:0 für die Spanier. Es sind 36 Spielminuten bereits rum. Hierbei ein paar Live-Eindrücke von Philipp Weißkirch.
Grundsätzlich hoch liegt, aber hier muss man vielleicht sagen, jetzt müssen es erstmal bis zum Status gut überhaupt schaffen, die Kroaten. Das ist noch nicht mal ausreichend bislang. 2:0 die Führung für die Spanier. Mann des Spiels bislang, Fabian, ein Tor und eine Vorlage. Und wieder über die rechte Seite versuchen sie, Lamine Yamal ins Spiel zu bringen. 16 Jahre jung, jüngster EM-Spieler. Am Tag vor dem Finale, also am 13. Juli, wird er 17. Der hatte schon so ein, zwei Situationen, wo ich dachte, jetzt geht er ins Dribbling. Jetzt zieht er auch mal ab von der Halbrechten. Hat er sich noch nicht so richtig getraut. Jetzt sind wir wieder über der linken Seite unterwegs. Morata für Cucurella, den linken Verteidiger, der da zu Fall kommt im Strafraum. Spanier monieren Foulspiel, aber Michael Oliver breitet sofort die Arme aus und sagt, war gar nichts. Auch wenn der Cucurella da jetzt noch liegt nach diesem Zusammenprall mit Meyer. Cucurella liegt da immer noch. Michael Oliver ist jetzt inzwischen auch bei ihm. Er hat sofort abgewunken und hat gesagt, der Kroate, das war gar nichts, überhaupt nichts gemacht. Und inzwischen steht der Lockenschopf auch schon wieder, Marc Cucurella vom FC Chelsea, in seinem EM-Premierenspiel. Und jetzt eilt er mit großen Schritten auch wieder nach hinten in die Viererabwehrkette, ordnet sich ein auf der linken Verteidigerposition. Und es geht weiter mit Torab für die kroatische Mannschaft, die jetzt erstmal klarkommen muss in diesem Vorrundenspiel. 2:0, schon relativ deutlich die Führung für die spanische Mannschaft. Und die Kroaten mit einer dicken Möglichkeit, zumindest zu verkürzen oder den Anschluss natürlich herzustellen. Aber jetzt wollen sie natürlich dranbleiben, die Kroaten. Komm, mit Mateo Kovacic von Man City. Versucht den Ball nach vorne zu spielen. Auf Budimir klappt erstmal nicht. Ja, da hat er jemanden abgeschossen, nämlich Petri.
Das Endergebnis gibt es nachher hier bei uns. Wir blenden uns aus dieser Reportage raus. Es sind jetzt noch 8 Minuten bis zur Halbzeit. Falls es noch eine Nachspielzeit gibt, dauert es noch etwas länger. Sport am Samstag hat nachher das Ergebnis auf jeden Fall. Und ab 21 Uhr betritt dann auch noch der Titelverteidiger die EM-Bühne. Italien gibt sich in Dortmund gegen Außenseiter Albanien die Ehre. Martina Knief.
Italien hat es mit dem vermeintlich leichtesten Gruppengegner Albanien zum Auftakt zu tun. Zwar können die Italiener EM, haben überhaupt erst 6 Turnierspiele verloren, aber sie schwächelten nach ihrem Triumph von 2021 in den vergangenen Jahren. Die Albaner haben eine sehr souveräne Qualifikation gespielt und fühlen sich in ihrer Außenseiterrolle wohl. Zudem stehen gleich 10 Spieler in Italien unter Vertrag. Verteidigen haben sie also gelernt. In der ersten Partie der Euro 2024 in Dortmund kommt auch Schiedsrichter Felix Zweier aus Berlin zu seiner EM-Premiere.
Soweit Martina Knief und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk mit Jochen Fischer. Schönen Abend noch.